Gnade sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Wir haben bereits den Philipper-Hymnus heute gebetet, als Psalmgebet. Er ist zugleich auch der Predigttext für diesen Sonntag. Ich lese uns noch einmal die Worte aus dem Philipperbrief im 2. Kapitel. Darin schreibt Paulus: Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, Name über allen Namen, in deinem Namen beugen wir die Knie zur Ehre unseres Herrn und Gottes und bekennen, dass du, Jesus Christus selbst, der Herr bist. Und wir bitten dich, gib dort, wo wir vor dir sind, deinen Segen. Durch dieses Wort richte es auf in unserem Herzen, dass wir darüber froh werden, dass wir Kraft zum Leben bekommen, zum Bekennen bekommen und zum Lob deiner Herrlichkeit bekommen. Amen. Kennen Sie die griechische Sage des Ikaros und seines Vaters Daidalos? Ich kannte sie nur in Auszügen. Sie wurde aufgeschrieben von einem antiken Autor Ovid. Daidalos ist ein geschickter Handwerker. Er entwickelt Maschinen. Er schart viele Arbeiter um sich, viele Bewunderer seiner Konstruktionen und versucht dann, verschiedenste Dinge in die Praxis umzusetzen und später umsetzen zu lassen. Er beeindruckt seine Zeitgenossen, er beeindruckt Herrschende und zieht viele Schüler an. Doch da gibt es ein Problem mit diesem Kunsthandwerker, mit diesem geschickten Mann. Das alles reicht nämlich Daidalos nicht. Er will mehr. Und als ein Schüler eines Tages dann noch besser und intelligenter und geschickter zu sein scheint als der Meister selbst, da packt es den Meister Daidalos vor Wut und der Zorn des Neides kommt auf und er wirft den jungen Schüler kurzerhand die Akropolis hierunter. Daidalos muss fliehen, er hat einen Mord begangen, er flieht mit seinem Sohn Ikaros auf die Insel Kreta und dort wieder. Eine steile Karriere. Er wird zum Liebling der Bevölkerung, Liebling der herrschenden Könige, des herrschenden Königspaars. Und er entwickelt wieder und konstruiert, erfindet und lässt sich wieder bewundern für sein Können. Lässt sich auf die Spiele der Macht ein. Er wird zum engsten Berater der Königin und erfüllt dieser Königin perfide und fragwürdige Wünsche. Und er erschafft schließlich ein Monster, den Minotaurus. Doch als das dann Daidalos reicht und er die Insel verlassen will, hält der König und die Königin ihn zurück. Er darf die Insel nicht verlassen. Der Seeweg ist versperrt, es existiert kein Landweg und so entwirft dieser Konstrukteur Daidalos seine Flugmaschine. Eine Konstruktion aus Vogelfedern und Wachs. Ikaros und Daidalos wollen zum Himmel emporsteigen, auffahren wie die Engel. Ja, vielleicht sogar wie die Götter. Die Welt der Menschen verlassen, sie wollen sich erheben und noch ein letztes Mal bewundert werden von den Bewohnern Kretas, um schließlich über das Meer zu verschwinden. Und als Ikaros und Daidalos schließlich auffliegen und über den Köpfen der Menschen schweben, da werden sie wirklich endgültig für Götter gehalten. Die beiden durchmessen den Himmel, bis schließlich Ikaros im Übermut zu hoch fliegt und die warme Sonne das Wachs zum Schmelzen bringt Die Flügel lösen sich in Luft auf und der Knabe stürzt ab ins Meer und ertrinkt. Sein Vater Daidalos hatte ihn noch gewarnt, aber jede Warnung war im Übermut schließlich verhallt. Und nun kehrt Daidalos gedemütigt, allein und voller Trauer auf das Festland zurück. Seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, schreibt Paulus. Wie sollen wir gesinnt sein? Wir sollen gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft in Christus, in Jesus entspricht. Das heißt, es geht um unsere Haltung, um unsere Einstellung, die hier angesprochen ist. Wie ist deine Haltung im Leben? Und vor allen Dingen, wie ist unsere Haltung untereinander? Paulus schreibt hier eine Gemeinde an. Was ist hier unter uns als Menschen, die Jesus nachfolgen, die diesem Jesus ihr Leben auch übergeben haben und sich nach ihm ausrichten? Was ist denn hier der gute Ton? Paulus schreibt gerade an die Philipper und zeigt unheile Verhaltensweisen auf. Da haben sich Dinge im Leben der Philipper eingeschlichen, die sollen korrigiert werden. Sie haben ihr Leben diesem Gott übergeben. Sie haben in diesem Christus ihr Heil entdeckt. Aber mit der Zeit und mit dem Alltag kommen der Dinge durcheinander. Falsche Dinge schleichen sich ein, man verfällt wieder in alte Marotten, in alte Gesetzlichkeiten, vertraut dann doch nicht mehr auf die rettende Gnade Gottes, sondern dann doch lieber auf das eigene Handeln, das eigene Gutsein, auf die eigene Moral. Unheile Verhaltensweisen, so sagt es Paulus. Als Christin und Christ gelten andere Orientierungspunkte. Andere Orientierungspunkte als für Menschen, die mit diesem Jesus und mit diesem Gott Israels noch nie was am Hut hatten. Unser Orientierungspunkt ist Jesus. Ist also der, wie wir es heute gehört haben, demütig auf dem Esel in Jerusalem einzog. Nicht auf einem Schlachtross, sondern auf einem Esel, dem Jungen eines Lasttiers. Wenige Verse vor unserem Predigtext schreibt Paulus: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Eine seltsame Formulierung, das will ich kurz erklären. Gott gleich zu sein. Christus war in dieser göttlichen Gestalt und Gott gleich. Geschaffen. Nach dem Bilde Gottes, so wie es der Mensch von Anfang an war und wie er gedacht war und sein sollte. Und er hielt es nicht wie einen Raub fest, so können wir es verstehen. Christus hielt es nicht wie einen Raub fest, nicht wie so ein Löwe, der auf seiner Beute sitzt und das nicht mehr hergibt, sondern Jesus ließ los, ließ diese Göttlichkeit los. Paulus schreibt weiter, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Das ist keine Geschichte vom Aufstieg und Fall, wie wir das von Daidalos und Ikaros gehört haben. Nein, die Geschichte Jesus ist zunächst eine Geschichte des Abstieges. Er kommt in niedern Hüllen. Das heißt, er erniedrigt sich einmal. Und das ist gar nicht so en vogue, sich zu erniedrigen. Das ist nicht etwas, was man überall in dieser Welt so gerne sieht, was ich in meiner Biografie gerne aufschreibe. Da und da habe ich meine Schwächen gehabt, da bin ich gescheitert. Da habe ich Schuld auf mich geladen, da bin ich freiwillig zurückgetreten, habe einen anderen Platz gemacht. Da bin ich in die B-Prominenz gegangen, obwohl ich eigentlich A-Prominenz hätte sein wollen. Er entäußerte sich selbst, heißt es. Das heißt, er hat etwas von sich preisgegeben. Ein bewusster Abstieg. Er gab Preis, was er hatte, er legte ab, was bisher war. Und das ist riskant. Vielleicht kennen Sie das aus Ihrem eigenen Leben, wenn ich etwas von mir selber preisgebe, mich einbringe in eine Gruppe, mich für andere auch hergebe, diene, dann kann ich meine Verletzlichkeit zeigen. Dann offenbare ich etwas an mir, wofür ich aber auch angreifbar bin. Dann hat Kritik einen Angriffspunkt bei mir. Dann kann da Neid aufkommen, dann kann ich auch dem Spott anderer ausgesetzt sein. Und das kann wehtun. Je mehr du von dir selbst preisgibst, umso verwundbarer wirst du. Umso angreifbarer wirst du sein. Kein Wunder, weshalb Menschen nicht erst seit unserer Zeit verschlossen sind. Manche auch als zugeknöpft wahrgenommen werden, zurückgezogen leben, misstrauisch auf alles und jeden in ihrer Umwelt blicken. Wer kann es ihnen verdenken? Wer weiß, was hinter den Knöpfen, hinter der Fassade da steckt an Wunden und an Schmerz und was unentdeckt bleiben soll, weil derjenige keine Aussicht auf Heilung meint. Aber die Aussicht gibt es. Es gibt diese Aussicht auf Heilung. Es gibt diese Aussicht auf Wundenheilung. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und im Geiste. Es gibt diese Aussicht auf Wundenheilung. Denn Karfreitag ist nicht das Ende. Wir werden Ostern feiern. Wir werden sehen, wie sich einer emporhebt, aus dem Staube aufsteht, der sich entäußert hat. Der Mensch, so wie Gott ihn wollte, sich hingegeben hat, dem Spott und der Anfechtung und dem Genörgel und der Kritik dieser Welt und dieser Schuld dieser Welt, dieser Ungerechtigkeit. Wie sich einer entäußert hat und verwundbar war und tatsächlich verwundet wurde und dies ertragen hat, wie es Paulus sagt, gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Die Aussicht auf Heilung. Die gibt es. Er erniedrigte sich selbst, schreibt Paulus, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Darum hat ihn Gott auch erhöht. Nicht trotzdem hat ihn Gott erhöht, sondern darum, weil er sich erniedrigte und weil er damit offen umging, weil er es zugelassen hat, dass andere an ihm ihren Spott treiben und ihn verwunden kritisieren und er selbst zu Tode kommt. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Diese Entäußerung mit all ihren grausamen Folgen der Verwunderung, der Vernarbung, der Verspottung, der blieb nicht ungelohnt. Darum erhöhte dieser eine Gott den Menschen Jesus, diesen Christus, der sich in seiner göttlichen Gestalt entäußert hatte. Das ist die Geschichte der Demut, ein Wort, was auch nicht mehr en vogue ist. Das ist die Geschichte der Demut, die schließlich zur Ehre wird. Das ist die Geschichte eines Abstiegs, der zur Erhöhung wird. Seid so gesinnt unter euch, ruft uns Paulus zu. Seid so gesinnt. Bei Ovid, was ich am Anfang sagte, dem griechischen Autor der Antike und seiner Ikarus Daidalos-Sage, klang das noch ganz anders. Da waren Verstrickungen, da waren Verwirrungen, Schuld und Ungerechtigkeit, gab es und es blieb immer weiter, immer mehr und es musste immer mehr werden, bis zuletzt die Bewunderung als Gott zum Absturz führte. Ein Labyrinth von Verstrickungen, aus dem es in jener Erzählung gar keinen Ausweg mehr gab. So nicht in Christus. Anders in Jesus. In Christus hingegen öffnet sich ein Raum für das Unmögliche. Ein Raum, der das Unmögliche, ja, auf ungeahnte Weise möglich macht, nämlich den Verzicht, den Abstieg, das Scheitern, das einen Raum haben darf, das sogar erhöht wird von Gott, vor aller Welt zur wahrer Größe geführt wird. Eine Hoffnungsperspektive für die, die am Boden sind. Eine Hoffnungsperspektive für die, die schon lange abgestürzt sind. Eine Hoffnungsperspektive auch für dich und mich, wenn wir im freien Fall sind und nichts mehr uns halten kann und wir nichts mehr zum Greifen kriegen. Schon während du fällst, sei dir gewiss, Gott wird erhöhen. Aber manchmal ist es gut, wenn man erst einmal unten bleibt. unten liegt und nicht versucht, im freien Fall sich festzuhalten. Mag sein, dass sie das ganz einfach anhört. Doch in unserer Zeit, die wir mittlerweile so das Anthropozän nennen, also das Erdzeitalter des Menschen, da haben wir bereits diesen Fall und diesen Aufstieg deutlich vor Augen. Wir haben in unsere Aufstiegsgeschichte alles Mögliche hinein mitgezogen. Die Erde, das, was über der Erde ist oder was unter der Erde ist, wie es Paulus sagt, aber eben nicht zur Ehre Gottes, sondern vielmehr mit verheerenden Folgen. Was ist mit unseren Aufstiegsgeschichten? Was ist mit deiner Aufstiegsgeschichte? Was ist mit dem, was wir als Gesellschaft, kollektiv und als Menschen für Aufstiegsgeschichten sehen und für gut befinden, mit dem Wunsch nach Größerem, nach Schnellerem, nach Kraftvollerem, nach Intelligenterem? Und dieser Wunsch ist noch nicht gestillt. Ja, ich bin davon überzeugt, dass wie Daidalos auch wir schon lange Neuschöpfer geworden sind. Neben aller guter Neugierde und neben allem segensreichen Erfindungsgeist und Geschick, da tauchen wir auch in dieser Aufstiegsgeschichte in die Dinge ein, die auch Daidalos schon hatte und seinen Sohn zum Absturz brachten, nämlich Neid und Konkurrenz, Verführbarkeit und Korrumpierbarkeit, Gewalt, Skrupellosigkeit und Übermut. Ein Aufstieg schließlich auf Kosten anderer. Paulus ruft uns zu, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Seid so gesinnt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Was wäre also, wenn sich in Christus ganz unerwartet in deinem Leben ein Raum ergibt, wo Unmögliches wahr wird, wo Schuld vergeben wird, Versagen nicht verspottet wird, Scheitern nicht ausgelacht wird, wo Wunden heil werden und wo deine Schwachheit göttliche Kraft gewinnt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.